Deutschlandfunk Interview.
Einflussnahme, Manipulation, Falschmeldungen gezielt gestreut aus dem Ausland mit dem Absender zum Beispiel Russland oder China mit dem Ziel, Europa, die europäische Gesellschaft zu destabilisieren. Vor solchen Desinformationskampagnen gab es zuletzt eine ganze Menge Warnungen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zum Beispiel, der nennt sie die größte Sicherheitsbedrohung unserer Zeit. Und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die warnte Mitte Mai davor, dass unsere Demokratien, das waren die Worte von der Leyen, von den Handlangern der Autoritären gekapert würden. Die Frage, wie groß die Bedrohung aktuell ist, rund 2 Wochen vor der Europawahl, wenige Monate auch vor wichtigen Landtagswahlen in Deutschland, die wollen wir jetzt in den kommenden Minuten vertiefen. Am Telefon ist Lutz Güllner. Beim Europäischen Auswärtigen Dienst leitet er die Abteilung Strategische Kommunikation, ist also einer der europäischen Fachleute, die sich mit Desinformationskampagnen eben autoritärer Staaten beschäftigen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schulz.
Über welche Dimensionen von Desinformationen oder Desinformationskampagnen sprechen wir jetzt aktuell?
Ja, also wir müssen uns immer vor Augen halten, es geht ja nicht nur um falsche Inhalte, sondern was uns ganz besonders besorgt, sind eigentlich, dass systematisch Netzwerke aufgebaut werden. Netzwerke, die inauthentisch sind, das heißt manchmal gar keine echten Menschen, das heißt Bots oder andere Mittel, die eingesetzt werden. Und die haben doch eine gewisse Reichweite auch mittlerweile erreicht sozusagen, die man doch sehr ernst nehmen sollte. Das heißt, wir können das nicht gut messen, quantitativ, aber wir sehen doch, wie diese Kampagnen sich immer weiterentwickeln, wie sie qualitativ auch immer professioneller werden, wie man immer wieder neue Mittel auch benutzt, technische Mittel zum Beispiel. Also das sollte man nicht zu klein halten, dieses Thema.
Sie und Ihr Team, Sie betreiben ja eine Website EU versus das Info. Sie haben zehntausende Fälle dokumentiert. Können Sie da vielleicht einen schildern, von dem Sie sagen würden, das ist absolut typisch?
Ja, also wir sind ja auch nicht die einzige Organisation oder die einzige Struktur, die das macht. Und man muss sich natürlich das Gesamtbild auch angucken. Und sehr wichtig ist genau das, immer wieder das Bewusstsein dafür zu schärfen und zu zeigen, wie laufen solche Kampagnen. Und eine, die ich ganz besonders herausstellen möchte, ist eine, die relativ bekannt ist. Die trägt den deutschen Namen Doppelgänger. Warum? Weil es eben nicht nur um die Verbreitung von Inhalten ging, die also irreführend sind oder verdrehen oder täuschen wollen, sondern wo man auch ganz klar technische Mittel benutzt hat, in diesem Falle das Klonen von Webseiten. Und zwar Webseiten von Medien mit guter Reputation, wie der Guardian oder Le Monde oder der Spiegel. Dann hat man diese Webseiten geklont, fast unmöglich für das Laienauge den Unterschied zu erkennen, hat aber dann die Inhalte darauf verändert und hat so unglaubliche Reichweiten auch bekommen, um dann die entsprechenden Inhalte zu verteilen. Also das sind solche, diese neuen Kampagnen, und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Desinformation. Das klingt immer so, als ob man gut und böse, schwarz und weiß hat, und möchte eher das Wort Informationsmanipulation verwenden, weil es nämlich genau um das geht, das Aufbauen von Netzwerken, Täuschungstechniken, die angewendet werden. Und wie gesagt, das ist ein Trend, den wir schon über Jahre beobachten.
Sie sagen gerade über diese Doppelgänger-Kampagne, das ist fast für Laien nicht auseinanderzuhalten. Welche Chance habe ich als Userin, zu dem dann vielleicht 1% zugehören, dass es doch bemerkt und dahinter kommt?
Ja, es gibt also 3 Dinge, die man tun kann. Das erste ist also ganz grundsätzlich, ich sage nicht generell misstrauisch zu sein, aber einfach Quellen zu hinterfragen. Mittlerweile ist das ja insbesondere auf Sozialmedien, dass man ganz direkt angesprochen wird, ganz direkt Informationen bekommt von Quellen, die man gar nicht kennt. Und ich glaube, da sollte man grundsätzlich erstmal die Frage stellen, warum bekomme ich das eigentlich? Wer schickt mir sowas eigentlich? Wo kommt das her? Wo kommt die Information her? Und dann auch gerne mal ein bisschen klicken sozusagen und sich einfach mal anzusehen, wie der Verbreitungsweg von dieser Information ist. Das zweite ist, dass es tatsächlich mittlerweile viele professionelle Webseiten gibt, die man auch ansprechen kann, Fact-Checking-Organisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen, wo man auch sowas einfach mal hinschicken kann und sagen, wo kommt denn das her? Ist das vielleicht schon mal woanders aufgefallen? Und das Dritte ist, man kann sogar selber ein bisschen recherchieren. Da braucht man natürlich ein bisschen Zeit. Man kann Bilder überprüfen, ob sie wirklich echt sind, ob sie authentisch sind. Man kann viel also nachverfolgen, auch als Bürgerin oder Bürger.
Mache ich aber standardmäßig ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ja in einem Social Medium dem Spiegel folge. Da frage ich mich ja nicht, warum habe ich jetzt den Spiegel in der Timeline?
Ja, das ist genau darum, dass diese Doppelgänger-Kampagne und es gibt ja noch andere eben so perfide sind, weil sie eben nicht nur um das Thema Desinformation im Falle von falschen oder irreführenden Inhalten geht, sondern weil sie technisch auch so ausgeklügelt sind, weil sie nicht nur irreführen, was den Inhalt anbetrifft, sondern auch wer eigentlich dahinter steckt. Und das sollte man sich vor Augen halten und das ist eben auch wichtig in der Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen. Wir kennen ja alle aus unseren Diskussionen mit Freunden, mit Familie oder am Arbeitsplatz, dass es da also unterschiedliche Ideen oder Meinungen gibt, wie man mit dem Thema Desinformation umgehen kann. Aber eine Sache ist relativ objektiv, wenn jemand technische Mittel einsetzt, Bots, falsche Netzwerke, falsche Identitäten, Dinge, um sie schneller sozusagen zirkulieren zu lassen, um zu verstärken, da haben wir doch eine relativ objektive Möglichkeit, auch das Thema Desinformation anzugehen und das sollten wir so auch machen.
Die Frage, die Sie gerade schon in einem Nebensatz drin hatten, wo kommt das her? Die ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Was können Sie denn sagen, ermitteln zu den Urheberschaften?
Ja, also das ist natürlich auch hier etwas, was nicht nur ein Akteur ist oder nicht nur eine Quelle. Das sind natürlich sehr unterschiedliche. Wir haben natürlich im innenpolitischen Bereich auch, wir haben im wirtschaftlichen Bereich, man darf nicht vergessen, dass sehr viel der Desinformation einfach auch wirtschaftlich und ökonomisch motiviert ist. Aber wir haben eben auch externe Akteure, externe staatliche Akteure. Sie haben in der Anmoderation schon Russland insbesondere erwähnt. China könnte man auch hier erwähnen, sicherlich auch andere. Aber wir sehen jetzt insbesondere vor den Wahlen, dass russische Akteure, und ich möchte nie das ganze Land in Anspruch nehmen oder sozusagen in Angriff nehmen, sondern immer diese Zirkel, die das machen. Wir nennen das Ökosystem, das Desinformationsökosystem. Und da sind russische Akteure die aktivsten. Im Übrigen auch gar nicht so verschleiert. Nur um nochmal ein konkretes Beispiel zu geben. Hier auf der Website der russischen Botschaft in Brüssel bei der EU ist gerade ein Artikel erschienen, ganz hochoffiziell, der auch ganz stark sozusagen verteilt wird und nochmal unterstützt wird, wo also ungeniert gesagt wird, dass diese Wahlen in der EU absolut sinnlos sind und bringt man die EU mit anderen Konspirationstheorien wie der sogenannten Big Reset-Theorie in Verbindung. Also da sieht man, dass da auch ganz klar staatliche Akteure dahinter stehen.
Und was ist da über die Zahlungsquellen bekannt? Sie benennen jetzt gerade ganz klar staatliche Systeme, aber vielleicht können Sie das nochmal oder staatliche Akteure trotzdem nochmal aufschlüsseln. Sie sprechen, glaube ich, gerade von Ökosystemen. Wer gibt da das Geld rein?
Ja, wir haben natürlich kein Dokument, wo wir das alles genau nachverfolgen können, weil das natürlich auch alles versteckt gemacht wird und alles sehr obskur ist. Aber wir sehen eben in der Art und Weise, wie diese Netzwerke aufgebaut sind, wie sie verbunden sind und oftmals, wie sie dann eben mit russischen entweder Staatsmedien oder mit den Staatsmedien oder mit Medien, die eben mit diesen Staatsmedien in Verbindung stehen. Denken Sie mal an das Imperium von Herrn Prigozhin damals noch. Da sehen wir doch, dass da ganz deutlich eine Verbindung zur staatlichen Finanzierung auch besteht. Und darüber hinaus müssen wir auch davon ausgehen, dass dann andere Gelder fließen. Da habe ich allerdings mit meiner Arbeit oder unseren Instrumenten jetzt nicht direkt den Einblick.
Jetzt hat Ursula von der Leyen angekündigt, für den Fall einer zweiten Amtszeit, einer zweiten Periode als EU-Kommissionspräsidentin, würde sie den Kampf gegen Desinformation ausweiten. Welche Werkzeuge funktionieren denn dagegen?
Ja, also wir haben eigentlich vier Werkzeuge. Das eine ist erstmal das ganze Instrumentarium, das wir überhaupt erstmal brauchen, um die Dinge aufzudecken, weil sie eben sehr versteckt geführt werden, weil sie eben sehr technisch geführt werden. Und das ist im Übrigen auch etwas, was nicht nur staatliche Behörden machen sollten, sondern wo gerade die Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren, gerade im Forschungsbereich, ebenso unglaublich wichtig ist. Und da gibt es auch ganz tolle Initiativen bereit. Der zweite Bereich ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, ist die gesellschaftliche Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Und hier geht es auch darum, gesellschaftliche Strukturen zu unterstützen, gesellschaftspolitische Initiativen wie Fact-Checking-Initiativen, Bildungsinitiativen. Der dritte und wahrscheinlich das, was den meisten Hörerinnen und Hörern jetzt vorschwebt, ist auch Regulierung. Und da haben wir gute Instrumente auf europäischer Ebene. Wir haben gerade eben ein Gesetz über digitale Dienstleistungen verabschiedet, das im Übrigen nicht den Inhalt reguliert, sondern das Risiko, das dahinter steckt. Und als letztes dann natürlich noch unser außenpolitisches Instrumentarium. Also das sind Partnerschaften oder auch scharfe Schwerter, wie beispielsweise Sanktionen, wenn wir sie denn brauchen.
Dankeschön an Lutz Güllner vom Europäischen Auswärtigen Dienst, dort Fachmann für Manipulation und Einflussnahme aus dem Ausland. Dankeschön für diese Einblicke und Informationen heute Morgen.
Dankeschön.